Web3-Welt, der Krypto-Podcast für die reale Welt mit Chandor und Stefan.
Hey und willkommen zurück bei Web3-Welt. Wir sind wieder vollständig und haben wieder einen Gast mit am Start. Ich begrüße natürlich hier diesen anderen, der da sitzt. Hi Chandor.
Hey Stefan, schöne, nette, dynamische Begrüßung. Grüß dich, schön, dass wir wieder zusammen sind.
Ja, freut mich auch und wir haben, wie gesagt, einen Gast bei uns und das freut mich sehr. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen. Hi Philipp.
Hi, grüß euch beide. Danke für die Einladung.
Um die Zuhörer direkt abzuholen, Philipp, stell dich gerne vor. Wer bist du und was machst du?
Ich bin Philipp, bin 30 Jahre alt, bin aus Frankfurt oder wohne in Frankfurt, komme gebürtig aus Bayern, aus Franken und habe einen relativ langen Werdegang bereits schon im Blockchain-Ökosystem, würde ich behaupten. Ich habe 2015 bei Philipp Sander das erste Mal von Blockchain in der Vorlesung gehört. Das Thema hat mich dann überhaupt nicht mehr losgelassen, habe dann in dem Bereich Praktika absolviert, mich mehr eingelesen und dann lag ich mal eines Nachts im Bett, habe noch auf Twitter, jetzt Ex, ein bisschen rumgesucht und dann habe ich gesehen, dass Philipp Sandner gerade ein Blockchain-Center eröffnet und noch Mitarbeiter sucht. Und dann habe ich mich gleich beworben, war dann auch sehr glücklich, dass ich genommen wurde, war dann der erste Mitarbeiter bei Philipp Sandner und der Rest ist so ein bisschen Geschichte. Habe mich immer weiter reingegraben in das Thema, habe zu vielen Sachen selber dann auch publiziert, habe viele Konferenzen abgehalten, durfte dann auch selber auch mal präsentieren. Und so hat sich dann entwickelt, dass ich so meine Leidenschaft im Blockchain-Bereich gefunden hatte. Ich war mir dann auch ganz sicher nach meinem Masterstudium, was ich in Frankfurt an der Frankfurt School absolviert hatte, dass ich Blockchain Fulltime machen möchte und auch in diesem Bereich selbstständig werden möchte. Also mein Traum war es immer, ein Startup zu gründen, am besten natürlich mit einem sehr guten Freund, den ich dann auch hatte. Ich habe mit Thomas dann schon am Blockchain-Center damals die Idee für Rudy entwickelt, erdacht und man braucht natürlich immer so ein bisschen, wenn man noch ein bisschen jünger ist, dann auch diesen Step zu machen, dann auch wirklich zu gründen, weil es natürlich schon auch mit Risiko verbunden ist, aber irgendwann waren wir uns so sicher, dass wir das so gern wollen, dass wir Rudy gegründet hatten. Das war dann 2022, das heißt, ich und Thomas hatten Rudy 2022 gegründet und jetzt, knapp 2 Jahre später, sind wir sehr weit gekommen und bereue es keine Minute. Also ich kann auch jedem nur empfehlen, wenn ihr die Idee habt, dann gründet, versucht es einfach. Wirkt vielleicht erstmal sehr herausfordernd, aber wenn man dann auf der Reise ist, ist es sehr erfüllend.
Gerade jetzt auch im Web3-Bereich, weil wir ja so viele Möglichkeiten haben, so viele Venture-Capital-Firmen, auch mittlerweile Programme, die dann die Studierenden, die Absolventen dann fördern, fordern, unterstützen. Und es gibt ja auch viele Infrastrukturen, wie zum Beispiel das Exist-Förderprogramm oder Förderstipendium, wenn man jetzt nicht unbedingt sofort externes Kapital aufnehmen möchte. Also ich ermutige auch bei mir an der Hochschule und dann jetzt demnächst dann auch an der TU München sehr wahrscheinlich noch viel intensiver. Ich bin nächste Woche auch bei der Unternehmertum als Experte geladen und ich will die Leute ermutigen, wenn die Ideen haben, Mensch, versucht es doch einfach, etwas dann rauszugründen.
Genau. Und was natürlich auch zur Wahrheit gehört, in Deutschland hat man gar nicht so ein hohes Risiko, wie man immer denkt. Also man hat ja die sozialen Auffangnetze. Und demnach würde ich das unterschreiben, was du gerade gesagt hast, Chandor. Einfach versuchen und wenn es nicht klappt, kann man immer noch in die Beratung gehen, sage ich immer.
Und da die fetten Boni nicht kassiert.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube Beratung, das ist immer ein ganz gutes Fallnetz. Ob man es dann machen will, die nächste Frage. Aber ich glaube, so kriegt man es hin, sich selber so ein bisschen zu manipulieren, es einfach zu machen.
Ja, das stimmt, glaube ich. Rudy hast du jetzt ein paar Mal angesprochen. Das ist nicht einfach nur eine Person oder irgendjemand, sondern das ist dein Unternehmen. Und was steckt hinter Rudy?
Genau, also vielleicht kurz zum Namen. Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Thomas und ich waren dabei, das allererste Pitch-Deck zu machen, weil wir die ersten Investorengespräche hatten. Und dann hatten wir fiebernd überlegt, welchen Namen wir denn jetzt für unser neues Startup wählen möchten. Und Thomas hat einen sehr süßen Hund, der Rudy heißt, mit einem I am Ende. Und dann habe ich den Hund angeschaut und dachte so, ja, also Rudy ist eigentlich ein cooler Name, aber wir machen einfach ein Y hinten dran. Dann ist es sehr international, float gut, kann sich jeder merken. Und dann war so als Arbeitsname der Name Rudy geboren. Und wir sind damit sehr zufrieden. Was Rudy ist. Rudy ist der erste vollregulierte deutsche Krypto-Robo-Advisor. Das heißt, wir möchten es Retail-Investoren sehr einfach machen, strategisch, aber auch überlegt in Krypto zu investieren. Was wir immer noch sehen bei vielen Leuten ist, dass sie sich für Krypto interessieren und auch ein ernsthaftes Interesse haben, sich damit zu beschäftigen. Aber dieser Schritt dann zu investieren, ist für viele Leute immer noch sehr herausfordernd. Das heißt, du gehst auf Coinbase, ja. Und Coinbase oder auch Bison hat es sehr einfach gemacht, Krypto zu kaufen. Aber was kaufe ich denn überhaupt? Kaufe ich Bitcoin? Kaufe ich Ethereum? Kaufe ich Ripple? Kaufe ich Litecoin? Und was ist dann mit der Volatilität? heißt, dir hilft da wirklich keiner. Also das Kaufen per se ist einfach, aber dann, wie ich kaufe, ist immer noch sehr herausfordernd. Und mit Rudi haben wir die Vision und aber auch die Mission, das Kaufen von Krypto sehr einfach zu machen, sehr strategisch, aber eben auch sehr mit sehr wenig Komplexität verbunden. Diese geringe Komplexität soll aber eben dann nicht auf Kosten der Rendite gehen, sondern wir möchten wirklich, dass jeder Investor in Krypto so investiert, wie es seinem Risikoprofil auch angemessen ist. Das heißt, wenn du dir Rudi runterlädst, das Erste, was du siehst, ist ein Risikofragebogen, wie man das vielleicht auch von anderen Robo-Advisern kennt aus dem traditionellen Bereich. Das sind 8 relativ einfache Fragen, die wir auch gemeinsam mit dem Professor an der Frankfurt School entwickelt haben. Und mit diesen 8 Fragen versuchen wir herauszufinden, mit welchem Investor wir es eben gerade in der App zu tun haben. Und nachdem diese 8 Fragen beantwortet wurden, natürlich am besten wahrheitsgemäß, und dass wir dann auch die richtige Anlegerprofil herausfinden können, präsentieren wir dann dem Nutzer unserer App ein individuelles Anlageportfolio. Das heißt, wir haben 2 verschiedene Buckets. Wir haben zum einen mal den sogenannten Growth Bucket. Der Growth Bucket ist, wie der Name schon sagt, da investierst du in den Markt, sehr wachstumsorientiert. Das heißt, es ist ein direktionales Investment. Und auf der anderen Seite haben wir den sogenannten Steady Bucket. Und der Steady Bucket unterscheidet uns von vielen anderen, wenn nicht von allen. Das heißt, hier investieren wir in marktneutrale, deltaneutrale Investitionsstrategien, die sehr, sehr wenig Volatilität haben. Natürlich geht das auch auf Kosten der Rendite. Wir bewegen uns dort in einem Renditekorridor von ca. 8-13% im Jahr. Aber dadurch, dass wir dann eben wissen, mit welchem Investor wir es zu tun haben, können wir die Allokation der beiden Buckets so machen, dass wir ein perfektes Anlegerprofil oder ein perfektes Portfolio bauen können. Das heißt, wenn du ein sehr aggressiver Kryptoinvestor bist, bist du eher sehr viel allokiert auf der Growth-Seite und eben wenig auf der Steady-Seite. Und wenn du eher konservativ bist, hast du eher mehr von den konservativen Strategien, heißt aus dem Steady-Bucket, und eher weniger aus den direktionalen, das heißt aus dem Growth-Bucket.
Jetzt hast du gesagt 8-13%, wenn du konservativ unterwegs bist, was gibt es dann abzuholen in der Growth-Bucket?
Also bei der Growth-Bucket, das hängt natürlich vom Markt ab. Also was zum Beispiel dort investierbar ist, sind Indizes, beispielsweise ein Bitcoin-Ether-Index, ein DeFi-Index beispielsweise, aber eben auch tokenisiertes Gold. Das heißt, die Renditeerwartung auf der Growth-Seite ist gar nicht so einfach zu bemessen, weil wenn ich wüsste, wie sich der Kryptomarkt bewegt, wäre ich, glaube ich, jetzt nicht hier gerade mit euch, sondern wahrscheinlich würde ich jetzt gerade irgendwo auf Bali in der Hängematte liegen.
Du könntest aber trotzdem mit uns im Podcast abhängen.
Natürlich, das würde ich super gerne machen, das stimmt. Aber also du sprichst ein gutes Thema an, weil wir eben mit Rudi unsere Nutzer incentivieren wollen, eben nicht auf den Markt zu gamblen. Also wir möchten eben gerade incentivieren, dass man strategisch investiert, das heißt nicht 100% directional macht. Interessanterweise kannst du bei Rudi auch gar nicht 100% directional machen. Also wir mischen immer Strategien des Steady Bucket bei, um eben Volatilität zu reduzieren. Ich glaube, die maximale Allokation des Growth Buckets liegt bei 80%. Und in unserem Backtesting, in unseren ganzen Modellen, zeigt sich einfach, dass eine Beimischung von diesen 20% Growth, Sinn macht, Volatilität zu reduzieren, um eben Risiken zu reduzieren, um eben eher strategisch zu investieren. Wenn jemand 100% directional gehen will, wird er uns wahrscheinlich momentan noch nicht nutzen. Wir überlegen, das in Zukunft anzubieten, aber eigentlich haben wir den Anspruch, einen strategischen Zugang zu Krypto zu finden. Und eben, wenn jemand 100% directional gehen will, geht er vielleicht auf Bison, auf Coinbase, auf Binance oder wohin auch immer.
Das heißt, man kauft direkt über die Rudi-App, so wie ich es verstanden habe, kauft man direkt bei euch ein und hat da auch ein Portfolio, oder wie läuft das?
Genau, richtig. Nachdem du die Recommendation bekommen hast, kannst du direkt investieren. Was wichtig ist, dass wir natürlich nicht selber die Lizenzen besitzen, sondern wir haben einen Banking-Partner hier in Frankfurt, der uns mit den Lizenzen ausstattet. Ich würde aber sagen, dass das ein großer Vorteil ist, da natürlich wir dann als Startup, ein Startup kann immer insolvent gehen, das wird natürlich Rudi nicht passieren, aber wir haben es natürlich in der Vergangenheit gesehen, beispielsweise auch mit Nuri. Das heißt, wenn du einfach eine voll regulierte BaFin-Partei hast, die dein Geld und deine Kryptos auch halten, dann hast du einfach als Nutzer die Sicherheit, dass wenn wir als Startup aufhören zu existieren, dass dein Geld natürlich sicher ist. Das heißt, wir zeigen dir deine Portfolioallokation an. Wenn du damit zufrieden bist, kannst du das Geld überweisen. Das heißt, du hast dann einen eigenen IBAN-Account bei der jeweiligen Bank. Und dann wird eben dieses Geld, was auf deinem eigenen IBAN-Account liegt, dann eben in Krypto gedreht. Die Tokens liegen dann auf deiner eigenen Wallet. Das heißt, wir haben segregated Wallets. Das heißt, wir haben keine Wallets, wo das gesamte Vermögen aller Kunden zusammengefasst wird. Liegt dann auf deiner eigenen Wallet und diese Wallet gehört dann auch nur dir, rechtlich gesehen. Natürlich gibst du uns das Einverständnis, dass wir beispielsweise reallokieren dürfen, aber eben nur in dem Maß, wie du es eben vorher auch akzeptiert hast. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, einfach Tokens abzuziehen, sondern unsere Algorithmen reallokieren so, wie es eben vorher auch abgemacht war.
Das heißt also auch Gewinnmitnahmen, die dann dadurch allokiert werden.
Korrekt, richtig. Was auch wichtig ist, heißt, wir würden niemals Assets locken. Das heißt, gerade beim Staking würden wir niemals jetzt irgendwie eine Unbound-Period von irgendwie 2 bis 3 Wochen nehmen. Das machen wir nicht. Bei uns ist alles immer super liquide. Wenn ein Kunde bei uns verkaufen möchte, kann er das machen und er hat sein Geld in 24 bis 48 Stunden wieder in Fiat auf seinem Konto.
Das heißt also, Staking bietet ihr auch an?
Am Anfang werden wir Staking nicht anbieten. Also wichtig, wir sind noch nicht live, das wird jetzt die nächsten Wochen passieren. Wir werden Staking erstmal nicht anbieten, weil wir der Meinung sind, dass das Risk-Return-Verhältnis bei Staking momentan nicht stimmt. Heißt, du musst relativ viele Risiken eingehen für einen relativ geringen Return. Staking ist ja bei weitem nicht risikofrei. Und dort gibt es einfach andere Strategien, die weniger Risiko haben bei gleichem Return oder sogar mehr Return.
Du hattest angesprochen, ein DeFi-Pool bzw. ein Indiz von DeFi. Bietet ihr denn auch DeFi direkt an, also Liquiditätspool zum Beispiel?
Ja, also auf der Steady-Seite sind wir sehr, sehr gut als Rudi in eigenen DeFi-Strategien zu erzeugen. Mit diesen DeFi-Strategien werden wir jetzt womöglich am Anfang erstmal nicht live gehen. Die werden wir dann aber in den kommenden Wochen und Monaten implementieren. Heißt, hier reden wir von beispielsweise Stablecoin-Strategien auf Curve Convex. Da reden wir über eine US-Dollar-Stablecoin-Strategie. Wir reden aber auch über eine dedizierte Euro-Strategie. Wir reden auch über eine GMX-Version-2-Strategie. Ich weiß nicht, ob euch GMX was sagt, auch für alle Hörer. Wenn euch GMX, das ist eine dezentrale Derivate-Börse, wenn euch das nichts sagt, schaut es euch super gerne mal an. Ist ein extrem interessantes Konzept, wie eben Derivate-Börsen der Zukunft auch dezentral funktionieren werden. Und wir, interessanterweise, waren auch die Ersten, die es geschafft haben, GMX und vor allem die Version 2 marktneutral umzusetzen. Das heißt, da sehen wir auch unseren Edge als Rudi, dass wir DeFi wirklich bis in die Tiefe verstehen. Thomas und ich arbeiten mit DeFi eigentlich seit dem Beginn und damit sind wir bei Rudi auch angetreten mit dem Anspruch, eben nicht nur langweilig Hold-Strategien zu fahren, sondern wirklich komplexe DeFi-Strategien so zu entwickeln, dass es auch für den normalen Investor sehr einfach ist zu investieren.
Wie viel Kryptowährungen werdet ihr am Anfang anbieten? Habt ihr da schon einen Überblick?
Das liegt so ein bisschen daran, welches Investorenprofil du hast. Ehrlich gesagt würde ich gerne das noch nicht sagen, weil sich da noch viel ändern kann in der nächsten Zeit. Also wir sind jetzt gerade eben noch dabei, die abschließende Algorithmik-Logik zu bauen. Das kann sich so ein bisschen ändern, aber du wirst alles das finden, was du eigentlich erwartest. So viel kann ich sagen.
Aber das Schreiben von solchen Algorithmen, also wenn ich Robo-Advisor höre dann, und Algorithmen, dann denke ich mir gleich, ihr habt riesen Server-Farms und Big Data Analytics und Data Scientists, die da wirklich auch dahinter sind und diese Algorithmen schreiben. Vielleicht da nochmal ins Technische ein bisschen reinzugehen, wenn vielleicht manche gar nicht wissen, was ein Robo-Advisor ist, wie funktioniert das? Ich kenne jetzt so Aladdin oder Aladdin von BlackRock, die haben ja eine riesen, also das muss man sich mal anschauen, schaut euch da mal Fotos an, das ist größer als ein, ja, Logistikhalle von Amazon und so, also irre, was die für Server-Racks da drin haben, um letztendlich den Markt zu analysieren. Und geht es so in diese Richtung, dass ihr, also vielleicht nicht so groß, aber trotzdem so viel der Algorithmik dann auch selber schreibt und eure Data Scientists dann auch habt?
Ja, absolut. Also wir arbeiten da zum Beispiel auch mit einem weiteren Professor der Frankfurt School zusammen, der genau Professor in diesem Bereich auch ist. Das heißt Portfolioallokation, Algorithmik und eben für Robo-Advisory. Natürlich sind wir vor 2 Jahren relativ blauäugig an die Sache rangegangen und haben dann schnell erfahren, so einen Robo-Advisor zu bauen, ist gar nicht so einfach. Das ist aber auch wichtig, die Erkenntnis, dass man dann eben mit guten Leuten zusammenarbeiten kann. Also wir arbeiten da eben mit dem Professor aus Frankfurt zusammen, auch haben auch ein Team, gerade mit Thomas, jemanden, der sich dort tiefgreifend auskennt. Wir haben natürlich nicht die riesigen Serverfarmen wie jetzt in BlackRock, was aber bei Krypto auch gar nicht notwendig ist. Zur Wahrheit gehört in Krypto ja auch, dass man in Krypto gar nicht unendlich viele Möglichkeiten hat, gut zu investieren. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel jetzt die Top 10 auf CoinMarketCap nach Marktkapitalisierung anschaust, da kann man gar nicht so viel investieren. Das heißt, wir kuratieren natürlich vorher ab. Und natürlich auch, wenn wir über DeFi beispielsweise reden, da gibt es gar nicht so viele Strategien, die wirklich Sinn machen aus Risk- und Return-Sicht. Was aber schwierig ist, sind dann die Algorithmen zu schreiben für die Portfolio-Zusammensetzungen. Warum ist das schwierig? Das ist schwierig, weil wir natürlich mit neuartigen Risiken uns auseinandersetzen müssen. Das heißt, das sind Risiken, die es in traditionellen Modellen ja überhaupt nicht gibt. Und da leisten wir auch, würde ich behaupten, einiges an Pionierarbeit. Das heißt, wie kann ich denn, um jetzt ein Beispiel zu geben, wie kann ich denn das Risiko eines Stablecoins beispielsweise einschätzen? Wie gehe ich denn da vor? Gehe ich da rein qualitativ vor? Gehe ich quantitativ vor? Wenn ich qualitativ vorgehe, wie kriege ich denn dann diese qualitativen Daten mit in den Algorithmus rein? Und das sind alles Sachen, die einfach Zeit brauchen. Und wir waren es auch echt froh, dass wir die Zeit auch hatten, das so zu entwickeln, dass wir dann auch unseren Kunden einen Robo-Advisor anbieten können, vielleicht zu dem Begriff gleich noch ein bisschen mehr, der gut funktioniert. Natürlich sind wir noch nicht am Ende angekommen. Aber unser Anspruch ist schon, ein Produkt auf den Markt zu bekommen, was 100% sicher ist und was wirklich gut funktioniert. Natürlich geht immer mehr, aber natürlich, wir arbeiten hier mit Geldern von Privatleuten und da darf natürlich kein Fehler passieren. Das heißt, du darfst natürlich erst rausgehen, wenn du dir selber sicher sein kannst, dass für alle Eventualitäten eben gesorgt ist. Um wieder zum Beispiel von einem Stablecoin zurückzukommen. Wir alle erinnern uns letztes Jahr an den DPEG von einem USDC. Also wie gehst du mit so einem DPEG um? Wann schreitest du ein? Bei welcher Threshold schreitest du ein? Wie kannst du so ein DPEG gut und schnell erkennen? Hast du die richtigen Oracles dafür beispielsweise? Und das sind alles Sachen, die du überlegen musst, für die du gesorgt haben musst. Und natürlich brauchst du auch Notfallpläne. Was passiert dann? Also wie reallokierst du dann um? Wie löst du diese Position auf? In was wird dann sozusagen das Geld des Kunden gedreht, damit es möglichst sicher ist? Und das sind eben alles Sachen, die neu gedacht werden müssen und die man natürlich auch mit Leuten spiegeln muss, die davon auch schon jahrelang Erfahrung haben. Und diese Leute zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich würde aber auch behaupten, dass wir dort mit der Frankfurt School mal wieder sehr, sehr viel Glück haben. Natürlich war Philipp Sandner für uns ein großes, großes Glück. Natürlich mit dem neuen Professor, mit dem wir jetzt dort auch schon sehr erfolgreich zusammenarbeiten, war es auch ein großes Glück, weil derjenige sich einfach extrem gut auskennt. Das heißt, in der traditionellen Welt, aber eben auch in der Kryptowelt. Und diese beiden Welten sehr gut miteinander vereinen kann und demnach auch die Risiken sehr gut verbinden kann und dann diese Risiken auch dann eben in Algorithmen reinpacken kann.
Wir haben gerade beide genickt, während du das gesagt hast mit der Frankfurt School, weil wir, glaube ich, beide ganz klar der Meinung sind, da habt ihr die richtigen Experten und auch die richtigen Kontakte. Ich hätte direkt gesagt, ich kann euch einen nicht empfehlen, der Sam Bankman-Fried. Ich glaube, den würde ich nicht an Bord holen, aber sonst, glaube ich, gibt es genug Experten, die man da fragen kann. Also ich bin sehr gespannt auf dieses Produkt und du hast gerade gesagt, zu diesem Robotik, was du sagtest, was ist das für ein Begriff, was heißt das? Also ich glaube, viele wissen gar nicht, was das überhaupt heißt.
Genau, wenn wir von einem Robo-Advisor sprechen, reden wir eigentlich über ein System, was automatisiertes Asset Management betreibt. Das kann viele Art von Facetten haben. Robo-Advisory, der Begriff, ist jetzt nicht wissenschaftlich eindeutig definiert. Natürlich nutzen viele Firmen diesen Begriff und meinen was anderes. Was wir damit meinen ist, dass wir dem Kunden eine Möglichkeit geben, um, ich nenne es so ein bisschen per Autopilot, in Krypto zu investieren. Das heißt, wenn man heutzutage in Krypto investiert, und ich glaube, da würdet ihr mir beide sicherlich zustimmen, ist es schon sehr zeitaufwendig, den Markt zu beobachten, zu reallokieren, sich neue Projekte anzuschauen. Aber auch wenn du zum Beispiel nur in Bitcoin und Ethereum investiert bist und nur ist da, glaube ich, untertrieben. Allein das macht schon viel, viel Arbeit, auch gerade momentan. Gerade wenn du es beispielsweise mit einem Hebel machst und sei es nur ein Zweierhebel, dann musst du den Markt schon immer im Auge haben und kannst dir jetzt nicht leisten, mal eine Woche nicht reinzuschauen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir hebeln mit den Assets unserer Kunden, das machen wir nicht. Aber allein auch diese Buy-and-Hold-Strategien sind aufwendig, wenn du es eben etwas strategischer betreiben willst. Und hier möchten wir eine Möglichkeit geben, eben sehr automatisiert, aber auch gemäß des Risikoprofils des Kunden in Krypto zu investieren. Das heißt, du kannst die App auch mal 2 Wochen nicht aufmachen, aber du kannst dir eben sicher sein, dass wir als Rudi so reallokieren, aber auch so initial investieren, dass es eben deinem persönlichen Risiko, aber auch Return-Profil entspricht.
Das hört sich sehr gut an. Und was jetzt vielleicht andere sagen, so sagen, ich habe vor ein paar Jahren in Bitcoin investiert und der ist jetzt hochgeschossen, ist doch ganz easy. Ja, andere, die keine Ahnung vom Markt haben, die sagen, Glück gehabt. Und ich als YouTuber werde auch immer gefragt, wann verkaufst du denn? Bei welchem Preis verkaufst du? Und das sind Sachen, die kann niemand vorhersehen. Niemand von uns weiß, was der Bitcoin morgen wert ist. Niemand weiß, ob der vielleicht morgen sogar abfällt. Niemand weiß, was da los ist. Und da muss man wirklich sagen, den Markt muss man immer wieder neu bewerten und dann sagen, ja, pass auf, sieht gerade so aus, wir haben einen Top erreicht oder Richtung Top unterwegs, jetzt kann man mal verkaufen, jetzt kann man mal Gewinne nehmen. Oder gerade schlechte News aus China, wir kennen es alle, Mining-Verbot und was da alles so in der letzten Zeit so passiert ist. Oder halt ein FTX-Sturz. Es gab ja auch wieder neueste Gerüchte rund um Binance, da gab es auch wieder Nachrichten. Also das sind alles Sachen, die den Markt ganz schnell beeinflussen, wenn es einfach die Großen erwischt, die dann hier ja vielleicht kaputt gehen oder schlechte Nachrichten zu tun sind. Und genau deswegen kann niemand was vorhersehen und vorhersagen, wo der Preis hingeht oder sagen, ich setze eine Sell-Order bei so und so viel. Das macht keinen Sinn. Am Ende ärgerst du dich, wenn es das Doppelte war oder du ärgerst dich, weil es nie erreicht wurde. Deswegen ist es halt wichtig, da den Markt immer wieder zu bewerten. Deswegen, es ist nicht einfach, in Krypto zu investieren. Klar, man kann Glück haben, man kann sein Geld schnell verdoppeln, keine Frage. Das geht, aber es ist auch aufwendig, weil du wirklich, gerade wenn du Trader und du sagst es mit einem Zweierhebel nur, ja, du musst fast 24/7 auf den Markt gucken. Stellen wir uns da die ganzen großen Börsenleute mit 5, 6, 7 Bildschirmen vor. So ist es leider wirklich. Und da hast du dann nur eine Position auf. Die Trader, die haben da mehrere Positionen sogar auf.
Absolut. Ich meine, wir sehen es auch heute. Ich meine, wir nehmen jetzt gerade am 15. März auf. Wir haben gerade jetzt im Markt ein sehr, sehr hohes Open Interest. Also es sind sehr, sehr viele Leute long, aber eben gehebelt. Und jetzt haben wir heute auch gesehen, dass der Bitcoin ein bisschen nach unten gegangen ist. Da werden viele Leute liquidiert. Und wenn viele Leute liquidiert werden, wird viel verkauft und dann kann der Bitcoin-Preis auch mal nach unten rauschen. Und das kann eben so keiner vorhersehen. Natürlich kann man sich anschauen, wie hoch das Open Interest ist beispielsweise. Aber das ist dann eben was für Leute, die sich in dem Markt super gut auskennen, aber halt nichts für jemanden, der relativ unbedarft in Krypto investiert. Und natürlich, man kann Glück haben. Man konnte, ich erinnere mich noch Anfang Corona, wo der Bitcoin-Preis mal bei so ca. $4,000 war. Natürlich hätte man da investieren können und hatte jetzt Glück. Ich würde aber behaupten, dass das dann kein strategisches Investment war, sondern dass das wirklich Glück war.
Ja, guten Zeitpunkt erwischt und dann vielleicht sogar all in gegangen. Also es gab Leute, die das gesagt haben, aber es hätte genauso am nächsten Tag auch nicht 4.000, sondern 2.000 sein können. Man wusste es zu diesem Zeitpunkt nicht. Corona hat uns da wirklich, ja, ich denke nur, wir wussten alle nicht, was passiert jetzt, was kommt jetzt. Und so hat der Markt auch genauso aufgenommen. Niemand wusste, was passiert. Genauso wie das Thema Ukraine, Russland. Und was ist, wenn sich dieser Konflikt weiter ausbreitet? Was passiert, wenn China Taiwan angreift? Und so weiter. Das sind alles Sachen, die wie so ein kleines Damoklesschwert über einen liegen. Und niemand weiß, was passiert, wenn es denn eintrifft. Und auch, kommt es oder kommt es nicht? Das kann niemand vorhersehen. Und das wird immer in den Markt mit einspielen.
Korrekt. Was du auch gerade ansprichst, ist, glaube ich, sehr wichtig. Gerade solche Ereignisse wie die Ukraine oder der China-Taiwan-Konflikt. Viele Leute vergessen, dass natürlich die, ich sage es mal, die reale Welt oder die makroökonomische Lage von unserem Wirtschaftssystem natürlich auch Einfluss auf den Bitcoin hat. Das heißt, der Bitcoin ist ja nicht nur, weil er dezentral ist, losgelöst von Ereignissen in der realen Welt, würde ich jetzt mal behaupten. Und das heißt, man muss sich nicht nur den Kryptomarkt anschauen, sondern man muss sich natürlich auch das aktuelle Weltgeschehen anschauen. Und das vergessen eben viele Leute.
Jeder kleine Turnaround, Web3-Welt, ist ja die Idee, dass wir Web3-Technologien, Blockchain-Technologien einer traditionellen Wirtschaft zugänglich machen und leicht erklärbar machen. Aber natürlich hat die Welt auch Einfluss auf Krypto, logischerweise. Also die makroökonomischen Themen, die politischen Behängnisse, Kriege, aber vor allem jetzt, wenn ich auch an künstliche Intelligenz denke, was sich da natürlich auch tut in allen Bereichen. Und Taiwan ist natürlich auch ein riesen Thema. Also wollen wir uns gar nicht ausmalen, was da passieren würde. Ich würde gerne ein bisschen in die historische Geschichte von Rudy oder Rudy. Es ist auch die Frage, deswegen Rudy geht ja auf den deutschen Markt oder Rudy, weil du es angesprochen hast mit Y, geht es dann auf den internationalen Markt. Also wie ist die Geschichte? Und ihr seid ja, wie du gesagt hast, noch nicht live. Das soll dann, denke ich mal, in den... Oder mach selber gerne eine Roadmap und auf welchen Markt wollt ihr euch da orientieren oder geht es dann gleich international? Denke ich nicht, oder? Erstmal muss man wahrscheinlich jeden Markt einzeln antackeln.
Genau, also wenn man sich die Story von Startups anschaut und die den Markt dann am Anfang zu groß machen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man keinen Markt richtig bedient. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt im Jahr 2024 erstmal auf den deutschen Markt. Das heißt, wir haben dann eben durch unseren Partner eben auch alle nötigen Lizenzen auch mit deutschen Kunden, diese zu bedienen und diese auch ansprechen zu dürfen. Wenn dann die Mika kommt, ist es was anderes, dann dürfen wir eben auch auf den europäischen Markt schauen. Was aber wichtig ist, jeder Markt ist unterschiedlich und auch jeder Markt in Europa ist unterschiedlich. Ich würde auch behaupten, dass gerade deutsche Investoren sich sehr stark unterscheiden von dem Rest von Europa. Das heißt, deutsche Investoren sind sehr, sehr besondere Investoren, eher vorsichtig, sicherheitsliebend. Und das heißt natürlich, dass man deutsche Investoren und deutsche Kunden anders bedienen muss, um ein gutes Produkt zu schaffen, als jetzt bei Kunden beispielsweise aus Italien, aus Frankreich oder aus den Nordics ist. Das heißt, wir werden in Deutschland starten, aber schielen natürlich auch auf andere Länder. Natürlich wollen wir selber auch expandieren. Aber wir glauben, dass der deutsche Markt ein sehr, sehr interessanter Markt ist. Deutsche Investoren, obwohl sie sicherheitsliebend sind, sind sehr, sehr gebildet. Also sie wissen häufig auch, in was sie investieren, wenn sie denn investieren. Natürlich kann finanzielle Bildung immer besser sein. Aber was wir aber sehen, ist, dass gerade die Zielgruppe, die wir haben, das heißt technologieaffine Menschen, Alter 25 bis 55, natürlich sind auch andere Leute eingeladen, bei uns zu investieren, sind sehr, sehr interessiert in Krypto. Und was auch sehr, sehr interessant ist, Leute, die sich mit Krypto beschäftigen, ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, Leute, die sich mal mit Krypto beschäftigt haben, sind häufig dann auch von Krypto begeistert. Was ich häufig sehe, ist, Leute sind sehr, sehr skeptisch, bevor sie sich mit Krypto auseinandergesetzt haben. Wenn sie das aber dann mal gemacht haben und auch wirklich ernsthaft daran gehen, unvoreingenommen, was auch wichtig ist, viele Leute gehen ja an Krypto ran mit einer schon fertigen Meinung, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sie davon überzeugt sind. Aber wenn du wirklich da mit einem offenen Auge rangehst und dich wirklich frei machst von irgendwelchen Vorteilen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du dort auch mal ein Probeinvestment machen willst. Was für uns und auch für, glaube ich, viele andere Firmen schwer ist, ist Leute eben von Krypto überzeugen, die schon eine fertige Meinung haben. Das heißt, wir zielen wirklich auf die Leute, die Lust auf Krypto haben, die Krypto auch, die Krypto auch verstehen möchten und auch Lust haben, in diese neue Asset-Klasse zu investieren. Ich würde schon behaupten, jemanden zu überzeugen, der keine Lust drauf hat, ist sehr, sehr schwierig und natürlich auch sehr, sehr kostenaufwendig. Demnach fokussieren wir uns auf den deutschen Markt und eben auf Leute, die Lust auf Krypto haben und eben Lust haben, strategisch in Krypto zu investieren.
Ja, du sagst es, Deutsche sind besonnene Investoren. Wenn man jemanden aus Deutschland erzählt, da kann man 12% in Rendite im Jahr machen, dann blinken schon die Augen, weil das viel ist. Also ich kann das vollkommen verstehen, wenn du dann denen noch erzählst, ja, über Nacht sind Leute reich geworden, oh, dann geht's schon los. Aber eher risikoarm und besonnen und dann vernünftige Rendite als wie risikofreudig. Du hast die Länder angesprochen, Frankreich und Italien. Da kenne ich die wildesten Stories gerade aus diesen beiden Ländern. Also das waren auch direkt die beiden, die mir in den Kopf gekommen sind, die dann in Meme-Coins investiert sind, über Nacht reich geworden sind und sich gefreut haben wie ein Schitzel. Und ein Deutscher sagt, wie machen die das? Ja, und dann sage ich, ja, du warst nicht risikobereit, du hast dich nicht getraut. Ja, und ganz oft ist es auch so, dass jemand aus Deutschland sagt, nee, ich möchte das auch gar nicht. Ich möchte lieber die paar Prozent mitnehmen. Deswegen kann ich das voll und ganz verstehen. Ist denn auch für euch die Schweiz interessant oder ist das dann mit Mika, weil ihr Mika reguliert seid, durch die Banklizenz dann schwieriger in den außerhalb europäischen Markt zu gehen oder ist Schweiz dann trotzdem für euch möglich und interessant?
Ja, die Schweiz ist für uns sehr, sehr interessant ebenfalls. Wir haben auch, wir schielen in die Schweiz und sprechen dort auch mit unseren Kunden, haben dort auch schon eine Marktstudie gemacht. Schweizer sind super interessierte Investoren, auch super Krypto investiert. Ich würde sogar sagen, mit die Krypto-Interessiertesten in Europa. Die Schwierigkeit am Schweizer Markt ist, dass natürlich der Markt sehr klein ist und dass man als Startup erstmal natürlich versucht, größere Märkte anzusprechen, um dann natürlich auch in den Schweizer Markt zu gehen. Du hast schon angesprochen, Stefan, natürlich hast du in der Schweiz komplett andere regulatorische Gegebenheiten. Das heißt, dort musst du dann eine eigene Fintech-Lizenz beantragen. Du musst mit der FINMA, also die schweizerische BaFin, nochmal sprechen. Das heißt, die Mika, die kommt, hat natürlich auch gar keinen Einfluss auf die Schweiz. Wie gesagt, nochmal, Schweiz ist für uns sehr, sehr interessant, aber eben als Startup gleichzeitig mit dem europäischen Markt sehr, sehr schwer umzusetzen.
Wie ist denn euer Werdegang nochmal als Startup? Also wo hast du begonnen? Du hast gesagt, du hast deinen Master und dann Frankfurt School Blockchain Center mit eben auch als erster Mitarbeiter bei Philipp warst du da. Ist mir sofort übrigens eingefallen, wie Tim auch erzählt hat, dass durch Philipp er letztendlich zu der dezentralen Welt, zu Krypto, zu Blockchain, ja, letztendlich ongeboardet wurde und das natürlich auf ganz, ganz viele auch zutrifft. Also vielleicht auch da nochmal ein bisschen die Zeit zurückschrauben, vielleicht auch Leute, die dann enthusiastisch sind, jetzt wo der Bullrun auch da ist, wo vielleicht der Markt wieder anhebt und einfach auch mehr Kapital drin ist und mehr Möglichkeiten und viel mehr Enthusiasmus jetzt auch kommt. Wie war es denn? Und vor allem, ihr habt ja auch den, ja, den Bärenmarkt mitgenommen und habt wahrscheinlich in der Zeit auch tatkräftig entwickelt, oder?
Ja, also Werdegang war, wir haben im Jahr 22, Anfang 22, unsere erste Pre-Seed-Runde gedreht, die auch einigermaßen erfolgreich war. Und dann sind wir natürlich relativ schnell in den Bärenmarkt gekommen. Der Bärenmarkt für uns war aber eigentlich, ja, natürlich ist Bärenmarkt nie gut, das will ich gar nicht sagen. Für uns war es aber wirklich eine gute Gelegenheit, in Ruhe an Rudi bauen zu können. Das heißt, du kannst wirklich schauen, dass du gute Systeme entwickelst, du hast relativ wenig Neues um dich rum, du wirst auch mal einfach in Ruhe gelassen. Und wenn du dann eine gute Lösung baust, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich umso höher, dass du, wenn du aus dem Bärenmarkt auch wieder rausgehst, natürlich ein Produkt entwickelt hast, was wirklich Mehrwert stiftet. Was auch zur Wahrheit gehört, in einem Bullmarkt, habe ich mal gehört, den Satz, ich will jetzt Taxifahrer nicht zu nahe treten, ist ein wichtiger Beruf, aber im Bullmarkt kann jeder Taxifahrer viele Gewinne machen. Wenn deine Systeme ebenfalls im Bärenmarkt eben halten, dann hast du, glaube ich, ein gutes Produkt gebaut. Und ich glaube, auch als Gründer ist es eine gute Erfahrung, oder eine sehr gute, nachhaltige Erfahrung, auch mal durch etwas schwierige Zeiten gegangen zu sein. Uns gibt es noch, was natürlich super schön ist, auch persönlich für mich natürlich, aber eben dann auch für Rudi im ganz Besonderen. Und das stärkt ein Team, das stärkt ein Produkt und macht dich aber auch sozusagen wasserfest auch für weitere Phasen des Unternehmens. Natürlich will ich nicht hoffen, dass wir nochmal so einen brutalen Bärenmarkt erleben, wie wir ihn erlebt haben. Aber ich glaube, daran wächst du und kannst damit dann auch besser umgehen. Das heißt, wir haben jetzt mit Rudi schon eigentlich jede Marktphase durchgemacht, die es so gibt. Wir denken nur an FTX, was natürlich sehr einschneidend war, auch für viele andere Krypto-Startups. Ich glaube, es war super, super schwer als Krypto-Startup die letzten 1,5 Jahre. Und das, was wir sehen können, wir erleben jetzt wieder so einen richtigen Frühling. Ob es der Sommer ist, so weit würde ich noch nicht gehen. Was wir aber momentan sehen können, ist, dass der momentane Cycle natürlich wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt. Natürlich ist das Investoreninteresse ein anderes als im Jahr 2021. Das heißt, auch die Leute, die momentan investieren, sind andere als vor eben 2, 3 Jahren. Was wir gerade eben sehen, sind natürlich viele institutionelle Investoren, viele Fonds, viele Pensionskassen, die jetzt natürlich durch den Bitcoin-ETF das erste Mal die Möglichkeit haben, dort auch in diese Asset-Klasse zu allokieren. Aber wenn natürlich die Berichterstattung wieder losgeht, Journalisten greifen das Thema wieder auf, das spült natürlich wieder viele Leute, viele Privatleute in den Markt, die sich dann dankenswerterweise wieder mit dem Thema auch beschäftigen möchten. Ja, und dann sind natürlich Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel du jetzt einst betreust, Shandor, oder eben das Frankfurt School Blockchain Center, gute Möglichkeiten, ungefiltert gute oder gut aufbereitete Informationen zu bekommen. Wo ich ein bisschen Probleme habe, sind natürlich so Krypto-Zeitungen online, weil natürlich dort auch viel gesponsert ist. Das heißt, die müssen natürlich irgendwie Geld machen. Heißt, wenn du wirklich ungefilterte und ehrliche Informationen haben willst, macht es natürlich super viel Sinn, dich eben an Universitäten, an Hochschulen zu wenden und sich dort mit Leuten auszutauschen und dann eben sich das nötige Wissen anzueignen, um dann eben einen Schritt weiter zu gehen. Und dann kannst du eben anfangen, auf Twitter unterwegs zu sein, weil du dann in der Lage bist, eben Signal von Noise zu trennen und eben auch deine eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Und ich glaube, das hat Thomas und mich auch befähigt, Produkte zu bauen, die eben so gestaltet sind, dass wir eben selber nicht darauf reinfallen. Ich würde auch mit ganz großer Sicherheit sagen, dass wir keine Bitcoin-Maxis sind. Das ist auch wichtig, den Markt kritisch zu beäugen. Ich kann auch keinem empfehlen, sein gesamtes Geld nur in Krypto zu stecken. Was ich immer sage, Diversifikation gilt nicht nur in Krypto, sondern es gilt eben auch für alle anderen Asset-Arten. Und das gilt eben fürs Investieren allgemein. Was ich sage, wenn du in Krypto investieren willst, nutze uns. Aber bitte investiere auch in andere Asset-Klassen. Also vergiss das bitte nicht. Und dann hast du eine große Erfolgswahrscheinlichkeit, eben dann im Markt auch erfolgreich zu sein.
Ich möchte das gleich aufnehmen, weil du gesagt hast, diese neutrale Basis an den Universitäten, und möchte da gerne auch Werbung für Frankfurt machen. Nämlich, wer sich da gerne reinfuchsen möchte, ist die Crypto Asset Conference hochempfehlenswert. Da seid ihr ja auch regelmäßig vertreten.
Genau, wir sind da nicht nur, also ich glaube, ich war bei jeder Crypto Asset Konferenz, die mittlerweile stattgefunden hat. Ich war auch einer der ersten, der dann die damals mit Philipp dann auch organisiert hatte, im Jahr, glaube ich, 2018. Das ist schon echt lange her. Und die CAC hat sich natürlich in den letzten Jahren als eine der Krypto-Konferenzen gerade im Bereich von Banken etabliert. Also die CAC ist jetzt keine Konferenz, die jetzt nur DeFi bespricht. Aber ich glaube, jemand, der auch bei einem großen Konzern, bei einer Bank arbeitet und der wirklich mal schauen will, was im professionellen Sektor passiert, ist, glaube ich, auf der CAC extrem gut aufgehoben. Ich will gar nicht sagen, dass es die einzige Konferenz ist, die man besuchen will. Auch hier, glaube ich, kann man diesen Diversifizierungsansatz wieder wählen. Das heißt, wenn man auf viele Konferenzen geht, hat man natürlich das meiste. Aber ich glaube, und danke, dass du es erwähnt hast, die CAC ist ein guter Anfangspunkt, um eben sich auch ein Netzwerk herzustellen. Auf der CAC sind viele gute Leute unterwegs, mit denen man immer ein Gespräch suchen kann. Und ich würde sagen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will, sind Leute sehr wichtig, mit denen man auch mal sein Wissen spiegeln kann. Und das findest du dort eigentlich sehr, sehr gut.
Ja, du hast es gesagt, Diversifikation auch bei Events. Wir haben euch in der letzten Folge ein Event erzählt und ich möchte jetzt hier, weil das dazu passt, noch ein Event erwähnen, wo ich jetzt nicht bin und Chandra, glaube ich, auch nicht, aber die Invest in Stuttgart von einem unserer nächsten Gäste, der da mitarbeitet. Also auch ein Event, wo man sagen kann, Diversifikation, gerade auch bei anderen Asset-Klassen, weil es ja wirklich um alle Asset-Klassen dort geht und Krypto immer mehr dort präsenter wird. Also ist schon wirklich so ein auch Influencer-Treffen aus allen Bereichen. Egal, ob es Immobilien und Aktien ist, auch Krypto, ganz viele mittlerweile dabei. Deswegen das auch hier zu erwähnen. Du hast das angesprochen, der Taxifahrer. Und ja, ich bin voll und ganz bei dir, ist ein wichtiger Beruf. Und wir im Kryptomarkt, wir sagen immer gerne, es ist so ein Top-Signal. Wenn dir der Taxifahrer am Taxi erzählt, hey, ich habe gestern so und so viel Euro gemacht mit Bitcoin oder mit Krypto oder mit Hebeltrading, dann ist das wie so ein Top-Signal, dass man sagt, der Markt könnte schon so langsam oben angekommen sein. Und wenn dann noch die Fitness-YouTuber, ich als YouTuber darf das sagen, die Fitness-YouTuber kommen und die auf einmal einen von Krypto erzählen, dann, oh, da sind wir gut unterwegs. Aber
Stefan ist ja nicht so der tiefe Fitness-YouTuber. Das ist gemein.
Ja, wenn ich die Zeit hätte, würde ich auch joggen gehen, aber eigentlich, ich bin zu faul. Seien wir ehrlich. Auf jeden Fall muss man wirklich sagen, Diversifikation ist ein wichtiges Thema und wir haben hier gehört, Rudi, das geht auf jeden Fall in eine sichere und, ja, passt direkt auf den deutschen Markt, sichere und, ja, ich würde mal sagen, zurückhaltendere, aber profitorientierte Richtung. Und das ist ein wichtiges Thema, um zu sagen, für wen ist das Ganze? Deutscher Markt, bin ich sehr gespannt, wie das Ganze da noch einschlägt. Weiß man denn so ungefähr ab wann oder wie das Ganze aussieht? Und natürlich auch die Frage, ist es nur eine Homepage, ist es eine App? Wie kann ich das alles nutzen?
Genau. Also wir werden jetzt in den nächsten paar Wochen loslegen zu launchen. Hat natürlich immer so ein bisschen externe Abhängigkeiten. Wir arbeiten jeden Tag ganz hart daran, es so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Aber nochmal, wir möchten natürlich erst auf den Markt gehen, wenn wir davon überzeugt sind, dass alles fertig ist. Und da möchte ich auch, dass sich unsere Kunden darauf auch verlassen können. Das heißt, in den nächsten Wochen werden wir live gehen. Es ist eine App und wir fahren den App-Only-Ansatz. Wir haben uns bewusst gegen eine Web-Applikation entschieden, weil wir möchten eben das Investieren sehr einfach machen und aus der Hosentasche. Und Krypto ist natürlich auch was sehr, sehr Digitales. Und unser Anspruch war es eben, es so wenig komplex zu machen, dass es auf dem Handy sehr, sehr gut durchführbar ist. Die App wird für Apple als auch für Android zur Verfügung stehen. Wir sind jetzt gerade in den letzten Tests und freue mich dann sehr, dann bald dann auch verkünden zu dürfen, dass Rudi live gehen wird. Wenn ihr mehr Interesse an Rudi habt und euch das mal anschauen möchtet, haben wir auch eine sehr schöne Webseite, würde ich behaupten. Die ist rudi.capital. Da gibt es auch eine Warteliste. Das heißt, wenn ihr euch auf die Warteliste eintragen wollt, seid ihr die Ersten, die erfahren, wenn wir live gehen. Haben auch viel Infomaterial auf der Webseite, challenged uns gerne, schickt uns Fragen. Wir sind dort sehr, sehr transparent und beantworten so gut wie jede Frage.
Eine Frage, die bestimmt jeder hat, der sich jetzt überlegt, soll ich da was reinwerfen oder soll ich da investieren? Wie kann ich investieren? Direkt vom Bankkonto, geht PayPal, Kreditkarte? Habt ihr da schon ungefähr einen Anhaltspunkt, was alles funktioniert?
Genau, also am Anfang haben wir lediglich Banküberweisung. Das hat Also wenn man Apps nutzt, hat man, weiß man oft gar nicht, wie viel Arbeit es ist, eine neue Zahlungsart zum Beispiel zu implementieren. Das heißt, wir haben uns jetzt erstmal nur auf die Banküberweisung beschränkt und werden dann Step-by-Step weitere Überweisungsmöglichkeiten wie PayPal, wie Kreditkarte hinzufügen. Aber als Startup ist eben wichtig, ressourcenschonend zu arbeiten, sich auf die wichtigen Themen zu fokussieren. Und wir glauben, jeder hat ein Bankkonto und jeder kann dann eben auch so investieren. Und so möchten wir auch starten.
Ich kann jetzt schon mal sagen, ich bin sehr froh, hier über Rudit erfahren zu haben, weil wenn ich demnächst mal im Taxi sitze und mir sagt nämlich der Taxifahrer, er hat mit Rudi Geld gemacht, dann suche ich nämlich den erstmal den Meme-Coin, bevor ich an die App denke. Deswegen vielen Dank für die Vorstellung dieser App und dieser Möglichkeit. Also ich bin mal sehr gespannt, wie viele das Ganze nutzen werden, werde das auf jeden Fall verfolgen und wie gesagt, ich schaue da drauf, weil ich glaube, viele Leute suchen neue Möglichkeiten und du hast es gesagt, viele Leute trauen sich nicht ran. Und wenn du wirklich nicht davon überzeugt bist und hast auch gar keine Lust, dich zu informieren in diesem ganzen Bereich, dann wirst du wahrscheinlich da kein Geld reinstecken. Und wenn du dann derjenige bist, der das Ganze testet und dann noch aus seinen 10 Euro nur noch 8 werden, dann ist sowieso vorbei. Deswegen, ich bin sehr gespannt und vielleicht kommen ja doch dann noch über eure einfache Anwendung auch noch Leute auf euch zu, die vorher gesagt haben, Krypto, so ein Müll brauche ich nicht.
Das wäre das große, große Ziel, Leute zu überzeugen, die bis bald eben nicht in Krypto zu investieren. Aber herzlichen Dank euch beiden.
Jetzt will ich dich aber eigentlich noch gar nicht loslassen, weil ich noch zwei Fragen hätte.
Ja, gerne.
Sehr spannend. Ich wollte noch etwas aufgreifen und zwar vorhin, du hast FTX erwähnt. Und das ist natürlich auch immer wieder etwas, wo ich immer wiederhole, es hat nichts mit Blockchain zu tun. Es hat nichts mit, man hätte in alles investieren können, wenn die Gelder veruntreut werden, für andere Zwecke verwendet werden, dann ist das einfach eine zentrale Börse. Du hast aber angesprochen, also ihr seid keine zentrale Börse, sondern es wird letztendlich, ihr seid non-custodial, ihr macht dann eine Empfehlung, die dann letztendlich auf die IBAN-Konto irgendwie abgebildet wird oder wird da etwas vom schon auch Geld, weil du es gerade gesagt hast, Bankkonto transferiert auf diese App oder es wird bei euch gehalten oder ist es, also da blicke ich noch nicht ganz durch, wie das funktioniert, dass es non-custodial ist, aber trotzdem irgendwo bei euch, letztendlich ihr als Co-Pilot da funktioniert.
Genau, das ist eine wichtige Frage. Also wir sind nicht non-custodial, das heißt, der Kunde hat eine Wallet auf seinen Namen eben bei unserem Partner liegen, der voll reguliert ist. Der Kunde hat aber keinen direkten Zugriff mit einem Key auf die Wallet. Kann sich aber sicher gehen, der kann sich die Wallet auch immer anschauen, kann sich aber sicher sein, dass genau so gehandelt wird, wie er sich es eben vorher sozusagen in der App konfiguriert hat oder wie wir eben sein Risikoprofil konfiguriert haben. Das heißt, was passiert? Du gehst in die App rein, beantwortest den Risikofragebogen, dann siehst du dein Portfolio, dein angepasstes, was genau auf dich eben zustimmt. Dann kannst du KYC machen, das heißt Know Your Customer, weißt, du musst einen Ausweis in die Kamera halten, wie man das eben von anderen Kryptobörsen oder eben von der ganz normalen Bank ebenfalls kennt. Und dann kriegst du ein Screen angezeigt, wo eben dein individuelles IBAN-Konto dann angezeigt wird, wo du dann eben Geld überweist. Und vorher hast du aber eben schon dein Portfolio bestätigt. Das heißt, wenn du Geld überweist, wird dann dieses Geld in der App angezeigt und dann kannst du in der App entscheiden, wie viel von dem überwiesenen Eurobetrag möchtest du jetzt in deine Strategie investieren. Heißt, wenn du dann zum Beispiel 10.000 Euro überwiesen hast, möchtest jetzt aber momentan nur 5.000 investieren, kannst du das machen. Und diese 5.000 werden dann gemäß der Portfolio Recommendation, die vorgegeben wird, eben in die verschiedenen Buckets aufgeteilt in die jeweiligen Unterstrategien. Und die jeweiligen Tokens, seien es dann eben, sei es Bitcoin Ether beispielsweise oder LP-Tokens, wenn wir von Smart Contracts oder DeFi sprechen, werden dann in deine dedizierte eigene Wallet gesteckt.
Mhm. Ist es denn eigentlich ein langer Weg gewesen, dass du ja nicht nur die Möglichkeit hast, als Privatanleger Krypto zu halten, sondern letztendlich auch in diese DeFi-Strategien reinzugehen, also den Retail-Kunden? War das ein langer Weg, ja, auf regulatorischer Seite oder ist da Deutschland mittlerweile da ganz offen und sagt, Mensch, da gibt es schon viele, viele, die das machen wollen. Mika ist auch eine gute Basis, dass wir auf dem europäischen Markt diese Sicherheit haben. Ich meine, der Deutsche Bankenverband zum Beispiel hat zu DeFi einen sehr, sehr interessanten Artikel rausgegeben. BaFin übrigens genauso, sind da zumindest was die Öffentlichkeitsarbeit anbelangt, sehr, sehr aktiv in diesem, also im positiven Sinne sehr aktiv.
Ja, also wir arbeiten immer noch daran. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass wir mit den DeFi-Strategien erstmal wahrscheinlich nicht starten werden, weil natürlich bei der BaFin auch gute Leute sitzen, die sich das natürlich ganz genau anschauen. Wir sind natürlich im Kontakt und geben auch Argumente für DeFi, sind beispielsweise auch im Bitkom aktiv, was sehr, sehr wichtig ist, um eben, ich will nicht sagen, unreflektierte Lobbyarbeit zu machen, aber auch einfach mit Mythen aufzuklären, die einfach so nicht halten. Gerade in der Politik sehen häufig Meinungen, wo du als Mensch, der davon Ahnung hat, häufig den Kopf schütteln musst, weil du denkst, es macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, DeFi wirklich in die breite Masse zu bringen, ist immer noch eine Aufgabe von uns. Und wir arbeiten immer noch daran, würde aber behaupten, dass wir sehr, sehr weit gekommen sind mittlerweile.
Und wie weit sind wir noch entfernt von institutionellen Investoren? Weil jetzt durch den Bitcoin-Spot-ETF, Ethereum-Spot-ETF, dann, Stefan weiß da ein bisschen mehr die Roadmap, da bin ich nicht so tief drin, aber da wird auch einiges passieren. Das heißt also, das Interesse auf institutioneller oder semi-professioneller Seite ist natürlich schon ziemlich groß. Wie weit sind wir entfernt davon, dass eben nicht nur der Retail-Kunde, sondern auch Instis angesprochen werden kann?
Ja, meinst du jetzt mit Rudi oder mit oder von welcher Richtung?
Einerseits Rudi, aber vielleicht jetzt auch auf den allgemeinen, auf den Markt bezogen.
Genau. Also ich bin ja viel im Frankfurter Ökosystem unterwegs. Frankfurter Ökosystem ist natürlich naturgemäß sehr, sehr bankengetrieben. Rede da auch mit vielen Leuten und ich glaube, gerade im Insti-Bereich sind wir gar nicht so weit weg. Es gibt sehr viele Banken, die dort an Lösungen arbeiten, auch viele große Institutionen, die daran arbeiten. Die merken einfach jetzt auch, aus den USA herausgetrieben, dass Leute Lust auf Krypto haben. Leute wollen in Bitcoin investieren und können es momentan nicht aus verschiedenen Gründen. Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass keine Pensionskasse Lust hat, den Bitcoin zu kaufen und sich dann in Anführungsstrichen physisch in die Wallet zu legen. Gerade aus Compliance-Gründen ist das ein Desaster bei großen Firmen. Und wenn du natürlich die Möglichkeit hättest, eben sowas wie in ETF zu nutzen, ist natürlich sehr, sehr einfach, deine Bitcoin in dein Portfolio zu legen und den eben auch relativ schnell kaufen oder eben verkaufen zu können. Was aber zur Wahrheit gehört, gerade in Deutschland, ist sowas wie ein Bitcoin-ETF momentan noch nicht denkbar. Das heißt, in Deutschland gibt es ja die Regel, dass ein ETF aus mindestens 5 Werten bestehen muss. Heißt, ein ETF darf nicht aus einem Einzelwert bestehen. Und ich gehe mal davon aus, dass sich die Regulatorik nicht getrieben durch ein Bitcoin dort ändern wird. Dieses Diversifizierungsprinzip macht ja irgendwo auch Sinn für ETFs. Aber es gibt natürlich auch andere Lösungen, wie man in Bitcoin als institutioneller Investor eben investieren kann. Es gibt natürlich auch ETNs beispielsweise, die eben jetzt schon investierbar sind. Natürlich fragwürdig, wo da dann auch die Risiken liegen, ob Firmen auch die Risiken eingehen möchten. Was aber sehr positiv ist, dass Firmen schon lange angefangen haben, über das Thema zu sprechen und eben auch im Regulator darüber sprechen und natürlich auch verlangen, dass der Regulator eben auch Schritte einleitet, dass es eben möglich gemacht wird. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, dass Firmen davon überzeugt sind und natürlich dann auch mit dem Regulator sprechen und nochmal verlangen, dass Lösungen gefunden werden.
Ein Name, der mir immer wieder aufploppt, ist Simon Seiter von Hauck Aufhäuser Lampe Privatbanken. Ich glaube, die sind da wirklich sehr, sehr weit vorne und geben da viel in den Markt und sind auch bei der Aufklärung stark mit dabei. Und ich glaube, ich habe sogar beim Bitkom ein Foto von dir, dem Benedikt Vaupel und Simon gesehen. Warst du da dabei jetzt vor kurzem, zumindest in den Social-Media-Bereichen, weil du gesagt hast, beim Bitkom seid ihr natürlich auch aktiv dabei. Benedikt Vaupel übrigens auch eine Folge aus der ersten Staffel, gerne nochmal reinhören.
Genau, ich habe mit Benedikt zu DeFi gesprochen, glaube vor 2 Wochen. Das ist ja so ein Blogformat von Bitkom. Und dort war es mein Ziel, also ein bisschen über DeFi aufzuklären. Heißt, was ist DeFi überhaupt? Warum brauchen wir DeFi? Aber was auch immer sehr wichtig ist, ist, dass wir eben auch über die ganzen Risiken eben immer sprechen, die in DeFi aktiv sind. Und wir eben dann auch aufklären, welche Risiken gibt es, wie kann ich die Risiken identifizieren, aber wie kann ich diese Risiken beispielsweise auch mitigieren. Das heißt, es gibt schon Möglichkeiten, wie ich in DeFi investieren kann und dann auch Risiken beispielsweise hedgen kann. Heißt, ich kann Stablecoin DePEG hedgen, ich kann technologische Risiken hedgen, man muss nur eben wissen, wie.
Ja, das stimmt, weil DeFi gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, das muss man einfach sagen. Und ja, da zu investieren ist nicht einfach, deswegen vielleicht macht Rudi genau diese Sache einfacher, in den DeFi-Markt zu investieren, gute Gewinne mitzunehmen und dann auch nachhaltig natürlich zu investieren und nicht zu risikoreich, weil wir haben schon so viele DEXs, Liquiditätspools kommen und auch gehen sehen. Da muss man einfach ehrlich sein.
Richtig. Korrekt. Aber das ist auch unsere Aufgabe, diese Themen zu identifizieren und dann so lange zu testen, bis wir uns sicher sein können, dass wir diese unseren Kunden auch anbieten möchten.
Ja, das hört sich sehr interessant an. Ich möchte gerne jetzt mal ganz spontan die Abschlussfrage von unserer Staffel 1 aufgreifen, weil Frankfurt School Finance oder Blockchain Center Finance oder Frankfurt School of Blockchain, wie auch immer. Ihr habt so viele Namen.
Frankfurt School of Management, Science, Finance, Blockchain, alles. Nein,
also auf jeden Fall Frankfurt Banking School, Finance. Genau, der richtige Name ist Frankfurt School of Finance and Management und der Think Tank an der Frankfurt School ist dann das Frankfurt School Blockchain Center.
Wer soll da noch durchblicken? Also ich
ja,
hab's
das
für
verstehe
mich.
Ich.
Deswegen, gut, dass ihr das wisst.
Bist du nicht der Erste?
Ja, deswegen, also man darf ja auch mal lachen. So, die Frage, ihr habt euch bestimmt auch mit dem Thema Bitcoin ja sowieso beschäftigt, aber seid ihr denn auch mal auf die Frage gestoßen, wer ist Satoshi Nakamoto? Also habt ihr da einen, ja, irgendwie einen Gedanken, den ihr oder den du vielleicht teilen kannst, den ihr doch vielleicht alle hattet oder hatte jeder einen anderen? Also ich kann eins verraten, ab heute ist es Craig Wright nicht und das offiziell. Aber ich würde mich echt mal interessieren, Frankfurt, ja, ihr habt den Namen gesagt, ich fange nicht schon wieder an. Gibt es da eine Meinung oder hattet ihr irgendwie auch mal recherchiert, wo ich mir gut vorstellen kann, dass ihr da mal Stunden verbracht habt? Ja, du nickst schon, ich bin gespannt.
Klar, natürlich gibt es da viele, viele Namen, die dort rumgeistern. Ich bin allerdings der Meinung, dass der Bitcoin ein zu komplexes Konzept ist, was von einer einzigen Person entwickelt wurde. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Satoshi Nakamoto ein Kollektiv von verschiedenen Personen ist, die an dem Bitcoin gearbeitet haben. Natürlich kann es auch jemand sein, der alleine dort daran gearbeitet ist, hat. Ich gehe aber eher davon aus, dass es ein Kollektiv war.
Gab es so andere Meinungen, die noch interessant waren? Also so Namen auch vielleicht, die gefallen sind?
Du hast Craig Wright angesprochen, ne? Da gibt es ja auch jemand, der Satoshi Nakamoto heißt. Das ist ein, jemand, der in den USA wohnt, glaube ich, auch einen japanischen Hintergrund hat und der sehr, sehr häufig von Journalisten belagert wird, der aber große Probleme damit hat, den Leuten zu erklären, dass er nicht Satoshi Nakamoto vom Bitcoin ist. Ehrlich gesagt, kann ich es dir nicht wirklich sagen. Viele hatten auch Elon Musk irgendwie im Kopf, was ja gar nicht so unpassend wäre. Also Elon Musk ist ja ohne Zweifel ein schlauer Typ, der viel schon nach vorne gebracht hat. Ich glaube aber, wenn es Elon Musk gewesen wäre, würde Elon Musk es auch sagen. Ich meine, der hält ja häufig nicht mit seinen Folgen hinterm Berg, was er natürlich auch darf. Also Craig Wright, Elon Musk, Kollektiv, gibt viele Namen. Ich würde mir jetzt aber nicht anmaßen wollen, denen oder die eben zu benennen. Ich finde es, glaube ich, auch wichtig und richtig, dass man nicht weiß, wer es ist. Auch gerade, wenn wir uns ein dezentrales System anschauen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir keine zentrale Person haben, die den Bitcoin noch kontrollieren kann. Wenn wir eine zentrale Person hätten, die bekannt wäre, wäre die einfach zu exposed. Man würde jeden Schritt von dieser Person beobachten. Was macht diese Person? Wie präsentiert sich diese Position? Wo lebt diese Person? Und ich glaube, dass für den Bitcoin sehr, sehr gesund ist, dass wir es eben nicht wissen. Und ich bin ebenfalls der Meinung, wenn es rauskommen würde, wäre es schon eine Gefahr für den Bitcoin als dezentrales digitales Asset.
Letztendlich kann Satoshi nichts mehr machen, aber ich gebe dir recht, die Person, die würde einfach belagert werden. So wie jetzt der genannte Professor da aus den USA, der einen japanischen Hintergrund hat, der regt sich jetzt schon wieder auf. Oh Gott, Bullenmarkt und die Journalisten stehen mir schon wieder vor der Tür. Oh je, oh je. Also genau. Interessante Meinung. Du hast es angesprochen, ganz wichtig, wenn ihr mehr über Rudi erfahren wollt, geht auf die Homepage rudi.capital, dort da die Fragen schicken, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die vielleicht sich intensiver, du hast Nuri angesprochen, mit dem Thema Börsen, gerade auch aus Deutschland, ich nenne es jetzt mal Börse, es ist eine Investitions-App, so würde ich es eher beschreiben, ne? Aber okay. Nachdem wir Nuri kommen und gehen und doch wieder kommen und doch wieder gehen sehen haben, ist es ja so, dass sich viele einfach mit der Frage beschäftigen, wie funktioniert das Ganze, ist das Ganze sicher und dann lieber die Fragen löchern und natürlich, wer dann sagt, oh, hört sich interessant an, du hast es gesagt, da den Newsletter wahrscheinlich abonnieren oder?
Genau, richtig.
Eine Mail schreiben und einen Newsletter, genau, wunderbar. Und dann erfahrt ihr, wann Rudi live geht. Und dann bin ich sehr gespannt, wie viele Leute da investieren und natürlich die wichtigste Frage, welchen Markt nach dem deutschen Markt? Vielen Dank für dein, ja, das Zeigen von Rudi, das Erklären von Rudi und dieses interessante Gespräch und natürlich die Meinung oder die Aussage rund um Satoshi Nakamoto und Craig Wright ist es immer noch nicht. Wir haben es jetzt schriftlich.
Glaube ich auch nicht.
In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die tollen Worte und auch das Bauen von Rudi.
Herzlichen Dank euch beiden.
Dankeschön, macht es gut. Tschüss.
Tschüss.